Interception.
Touchdown!
Der Football Talk. Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Die Preseason fängt so langsam ab in der kommenden Nacht, beziehungsweise wie ihr schon hört, ist schon die ersten Preseason-Spiele gelaufen gewesen. Natürlich Zeit für uns darauf zu gucken, was passiert bisher seit unserer letzten Aufnahme, was sind wichtige Matchups, die wir in der Preseason beachten sollten. Und dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und bei mir sind Clemens Morgsch. Hallo Clemens.
Hallo Sebastian.
Und bei mir ist auch Hans-Peter Gölz. Hallo Hans-Peter.
Hi Sebastian, grüß dich.
Ja, wir haben wieder die Truppe vom letzten Mal mit zusammen und wollen uns natürlich so ein bisschen auch auf die Preseason angucken. Es gab einige Themen, die auch über das Training Camp angehalten haben und haben heute Nacht, also für uns bei der Aufnahme heute Nacht, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Browns gegen Giants. Wenn ihr das hören werdet, wisst ihr das Ergebnis schon. Und wenn wir mal angucken, Clemens, beides sind Teams, die haben hoch gedraftet, Nummer 1 Pick gegen Nummer 2 Pick, Baker Mayfield und Saquon Barkley. Fangen wir mal mit den Browns an. Baker Mayfield mit seinen ersten Snaps in der NFL. Bist du sehr gespannt, wie er sich zeigen wird?
Ja, ich bin mal gespannt, ob und wie Tyrod Taylor spielt und mit welcher Offense man dann Baker Mayfield aufs Feld schickt. Ob man dann sagt, okay, Mayfield darf man wirklich die Hilfe zum Beispiel von einem Jarvis Landry zu bekommen oder ob man ihn dann eher mit den Jungs aus der zweiten Reihe aufs Feld stellt. Wie er sich anstellt, Lamar Jackson hat man ja schon im Hall of Fame Game gesehen, einer der Erstrunden-Quarterbacks, der insgesamt 5 Stück, der hat mir da gar nicht gefallen. Mayfield hat jetzt die Chance, das besser zu machen, wobei ich noch sagen muss, allererster Pick und letzter Pick der ersten Runde, aber trotzdem, ich bin sehr gespannt. Er kann sicherlich eine gute Karriere haben und war auch am College eigentlich der konstanteste aller, also da kann man sich schon einiges erwarten. Ich denke jetzt nicht, dass er komplett untergehen wird gegen die New York Giants, die ja sicherlich keine schlechte Defense haben. Wird eigentlich interessant zu sehen sein, dass sie das erste Mal jetzt in einer 3-4 Defense spielen, bis letztes Jahr die 4-3 gehabt, wie diese Umstellung so fruchtet. Darf man auf jeden Fall gespannt sein. Ja, also natürlich auch noch zu beachten, das war nicht der einzige hohe Pick von Cleveland, an 4, Denzel Ward, der Corner. Ob der sich zeigen kann, ja nicht gegen Odell Beckham Jr., der wird höchstwahrscheinlich nicht spielen, aber auch gegen nicht so schlechte Receiver wie Sterling Shepard darf er sich mal zeigen.
Auf jeden Fall, das ist schon einiges, was er dort covern kann, was auch durchaus Qualität besitzt. Hans-Peter, die Browns sind ja auch in den letzten Wochen nicht so aus Schlagzeilen gekommen. Das ist so ein bisschen ja Aufbruchsstimmung zu spüren. Man hat jetzt sogar noch einen Trade gemacht, hat jetzt seinen Receiver Corey Coleman weggeschickt, der 2 Jahre da war. Sehr enttäuschend, war immer wieder verletzt gewesen. Auch einer weiteren der Erstrunden-Pick, der in den letzten Jahren sehr enttäuschend für die Browns war. Jetzt auch noch die Gerüchte um eine eventuelle Vertragsverlängerung für die Browns. Was erwartest du von den Browns und denkst du, dass die beiden Erstrunden-Picks, die Clemens angesprochen haben, mal jetzt auch für eine längere Zeit bei den Browns bleiben können, einfach mal dieses Gesicht der Franchise prägen können?
Ja, da fragst du mich als Steelers-Fan natürlich eigentlich den Falschen, wenn es um Hoffnung bei den Browns geht, weil die sieht man nicht, die sieht man seit Jahren nicht. Aber doch, ja, ich denke, der Umbruch ist da, der dauert, wenn dann noch eine ganze Weile an. Also dieses Jahr wird es jetzt nicht auf Anhieb klappen. Aber wenn man mal schaut, die Browns haben letztes Jahr in meinen Augen, die 0-16-Season war schon eine Schande für die Browns. Aber wenn man überlegt, dass sie die meisten Spiele innerhalb, also mit nicht mehr als 7 Punkten verloren haben, kann man doch dieses Jahr hoffen, dass sie mal das eine oder andere Spiel da auch wirklich drehen. Und ich sehe auch das größte Problem, ich habe jetzt ein bisschen Hard Knocks Spoiler, darin, dass es mental daran liegt, die mentale Ausdauer der Organisation oder halt des gesamten Staffs war letztes Jahr der ausschlaggebende Faktor und ist immer noch nicht so ganz überwunden. So dieses im letzten Viertel dann einbrechen letztes Jahr, ja, ist auch noch nicht so ganz ausgemerzt für dieses Jahr. Vielleicht sind es die neuen Rookies, man hat ja ein paar Hochkaräter geholt, vielleicht kann Baker Mayfield da jetzt auch schon so ein bisschen den Druck aufbauen, dass man auf der Quarterback-Position vorwärts kommen will, dass da alle alles geben und ja, bleibt spannend. Ich hoffe, dass die Browns mal wieder was gewinnen, aber den richtigen Durchbruch sehe ich dieses Jahr noch nicht.
bin ich auch sehr gespannt auf die Browns, muss ich ganz ehrlich zugeben. Jetzt auch noch die Geschichte mit Antonio Galloway, bei dem Kokain oder Marihuana im Auto gefunden wurde. Er sagt, das ist nicht seins gewesen, weil das Auto seinen Freund gegeben hat. Eine weitere Story, die natürlich beachten, wenn natürlich auch was mit Josh Gordon passiert, der im Moment nicht Football spielt, aufgrund von wahrscheinlich einem eventuellen Rückfall, das ist nicht genau sicher, da haben die Browns bisher noch nicht zu äußern können. Aber Clemens Hans-Peter hat gerade schon so ein mentales Problem angesprochen. Das hatten wir auch bei den Gegnern letztes Jahr, den New York Giants. Die hatten jetzt ja wirklich eine Down-Season, obwohl die eigentlich sehr, sehr viel Qualität im Kader besitzt haben. Eine schwache Saison gehabt. Jetzt ein neuer Headcoach mit dabei, man hat es geändert gehabt. Saquon Barkley, der hohe Pick, ist dazugekommen. Man hat einige Spiele abgegeben wie Jason Pierre-Paul. Und ich denke, die Giants sehen sich selbst noch im Super Bowl Range.
Ja, da können sie sich selbst sehen, aber ich sehe sie da ganz und gar nicht, ehrlich gesagt. Wenn man sich mal anguckt, Ben McAdoo hatte ein überraschend gutes erstes Jahr und ein dann auch überraschend schlechtes zweites Jahr, wobei man sagen muss, die Wahrheit bei den Giants, das wahre Talent liegt irgendwo in der Mitte zwischen der Playoff-Saison und dieser Saison mit 2 oder 3 Siegen. Das Talent ist jetzt gar nicht so gut. Man hatte letztes Jahr dann natürlich auch viel Verletzungspech. Die O-Line hat man jetzt verbessert, indem man Nate Solder geholt hat und Hernandez in 2 Runden hat. Dafür hat man auch Justin Pugh, einen Veteran Guard, verloren in Arizona. Das unbedingt weiter hilft. Ob das besser wird, weiß ich nicht. Wie die Transition der Defense von 4-3 zu 3-4 funktioniert, wird sich zeigen. Man hat natürlich Odell zurück. Und dann ist die Frage, wie funktionieren Eli Manning und Saquon Barkley? Und die Performance von Eli hängt von Barkley gewissermaßen ab. Wenn Barkley wirklich Druck von ihm nehmen kann, wenn das funktionieren sollte, dann kann Eli auch besser dastehen. Aber das ist relativ unwahrscheinlich, denn sind wir ehrlich, die hohen Running-Back-Picks fruchten nicht. Fournette war furchtbar unproduktiv. Er lag ganz viel an der Defense. Und auch Ezekiel Elliott. Es klingt jetzt ganz hart und ich werde dafür wahrscheinlich viel Kritik halten, aber die Cowboys würden jetzt besser dastehen, wenn sie Jalen Ramsey genommen hätten und nicht Ezekiel. Also meiner Meinung nach war es ein Fehler, Barkley zu holen. Man hätte einen Quarterback holen müssen, der einen schwächelnden Eli ersetzt. Und ob da jetzt Davis Webb oder Kyle Letta die Lösung ist, ich wage es zu bezweifeln.
Das wage ich auch zu bezweifeln. Wir werden es in den nächsten Jahren beobachten, wie Saquon Barkley sich zeigen wird, ob er das Potenzial, was ihm viele andichten, was er gezeigt hat schon im College, ob er das auch in die NFL ratten kann. Das ist natürlich eine große Frage hinter einer O-Line, die ja auch in den letzten Jahren nicht dafür bekannt ist, dass sie im Run-Game viele Lücken macht. Das Running-Game war das große Problem der Giants in den letzten Jahren. Hans Peters gab auch noch einen Namen, der im letzten Jahr so ein bisschen für Verrohung gesorgt hat, aber nicht unbedingt im positiven Sinne. Odell Beckham Jr., er hat sich so ein bisschen jetzt auch, er ist im Training Camp, sein Kontrakt, also sein Vertrag ist noch nicht verlängert worden, aber es sieht ja trotzdem doch schon ein bisschen besser aus und ich glaube, dass auch Pat Shurmur mit ihm gesprochen hat, dass er jetzt so ein bisschen sich mehr auf den Football konzentrieren soll und nicht diese ganzen Off-Field-Issues präsentiert.
Ja, genau. Vor allem ist es halt, die Saison, ich habe es auch schon mal in einer vergangenen Sendung thematisiert, ja, es ist halt dieses, wie präsentiert man sich, so wird man bezahlt. Das, was man in den ersten Jahren macht, bis zur ersten Vertragsverlängerung, das bezahlt sich hinten raus. Also ich denke, dass wir, wenn er wirklich da jetzt auch noch in den Verhandlungen ist, jetzt alles geben muss, die Saison reinhauen muss, dass er auch den Vertrag bekommt, den er unbedingt haben will. Und da sollte er halt nicht vor wichtigen Spielen in Miami auf dem Boot sitzen und Party machen. Und ich denke, das hat er auch kapiert. Und mit einem neuen Coach ist auch eine andere Toughness, glaube ich, da, sich zu beweisen und zu zeigen, weil, ja, egal welchen Stadion und welchen Status man hat, man fängt bei einem neuen Coach im Prinzip ja auch von null an, wie man sich präsentieren muss.
Genau, da darf man gespannt sein, wie er sich dann noch präsentiert in den nächsten Wochen. Wie gesagt, Preseason setzt er erstmal ein bisschen aus, aber dann müsste er wieder heiß sein zu Regular Season und auch beweisen wollen, warum er verdient, viel für Geld zu bezahlt werden, warum er vielleicht sogar verdient hat, bestbezahlter Receiver in der Liga zu werden. Kommen wir noch auf ein zweites Spiel, bevor wir in die Pause gehen. Steelers gegen die Super Bowl Champion Philadelphia Eagles. Also Battle of Philadelphia im Endeffekt. Wenn wir auf die Eagles gucken, Carson Wentz ist immer noch nicht fit, aber trotzdem Nick Foles hat ja bewiesen, dass er das durchaus übernehmen kann. Und das Team, muss man ja sagen, ist ja noch mehr loaded geworden als vorher.
Ja, auf jeden Fall. Und erstmal eine kleine Korrektur, weil Hans-Peter wahrscheinlich gerade schon zusammenbricht vor seinem Computer. Es ist natürlich das Battle of Pennsylvania, nicht das Battle of Philadelphia. wenn du die Steelers nach Philadelphia schickst, ich glaube, das kommt bei den Steelers, wenn es nicht ganz so gut an.
Ja, ich verzeih es ihm nochmal. Das ist halt als Patriots-Fan, ja.
Nicht meine Region.
Nee, kennt man sich so geografisch nicht ganz so aus, da was aus um da oben Massachusetts rum ist.
Ja, gut. Ja, also auf jeden Fall, die Eagles waren letztes Jahr die beste Franchise, haben mit einem Backup-Quarterback, wenn auch dem besten Backup-Quarterback, der vermutlich ein mittelguter Starter wäre, den Super Bowl gewonnen und haben sich jetzt nicht unbedingt verschlechtert. Jason Peters kommt erstmal zurück, auch wenn natürlich Hal Whitehair einen super Job gemacht hat. Man hat Mike Wallace geholt, der immer noch mal für was gut ist. Das auf jeden Fall. Dazu kam dann noch Haloti Ngata noch für die D-Line. Auf jeden Fall eine Veteran Edition, erfahrener Mann. Dann hat man zwar Trey Burton, der ja im Super Bowl einen Touchdown-Pass geworfen hat, verloren, aber hat sich Rick Rodgers von den Packers geholt. Also das sollte auch kein Problem sein. Wenn ich irgendwo Schwächen in Philadelphia sehe, auf der Linebacker-Position, weil man da ja Michael Kendricks entlassen hat, der letztes Jahr gestartet ist, und Starting Middle Linebacker Hicks hatte sich ja letztes Jahr das Kreuzband Achillessehne gerissen. Es fragt sich, wie er zurückkommt. Und man hatte zwar auch einen erfahrenen Linebacker in der Free Agency geholt, also gesagt zwei, Corey Nelson, zu einem sehr kleinen Deal. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Und dann noch Paul Worrelow von den Lions. Und der hat sich auch schon das Kreuzband gerissen. Also eventuell könnten die Linebacker ein Problem werden. Was aber jetzt, auch wenn es blöd klingt, gar nicht so wild ist, weil die Eagles haben so eine unglaubliche Tiefe auf Defensive Back, dass sie da mal locker einen wegtraden können für einen passablen Starting Linebacker. Man hat zwar da auch Patrick Robinson verloren, aber das ist relativ egal, weil man da immer noch viele Starting-Kaliber in der Mannschaft hat.
Ja, viele Starting-Kaliber haben mit Sicherheit auch die Pittsburgh Steelers, Hans-Peter. Da komme ich jetzt mit zu dir. Da gibt es ja auch so ein bisschen Probleme. Le'Veon Bell, Holdout, kriegt einen neuen Vertrag. Es hat ja noch nicht so funktioniert. Du hast jetzt knapp 2 Minuten, um zu deinen Pittsburgh Steelers ein bisschen so einen Eindruck zu geben von dem Training Camp und was im Moment dort abgeht.
Ja, ich glaube, man hat in Pittsburgh einfach dieses Jahr das Thema, dass man mit der aktuellen Situation wirklich liefern muss. Man hat eine Top-Offense, eine super stark aufgestellte Defense und man muss da unbedingt auf den Super Bowl gehen, weil ja, Ben wird nicht jünger, nur älter. Und ja, Le'Veon Bell, letztes Jahr in Pittsburgh, Holdout jetzt während dem Camp, aber danach, denke ich, wird er alles geben, weil er sich auch für nächstes Jahr präsentiert, wo immer auch ihn Sinn verschlägt. Viel spannender ist es in der Defense eigentlich für mich, dadurch, dass Ryan Shazier ja verletzt ausfällt auf lange Zeit und Pittsburgh dieses Jahr kein Inside-Linebacker gedraftet hat, vertraut man auf die beiden aktuellen Inside-Linebacker, Matakevich und John Bostic. Und die werden jetzt, denke ich, schon in der Preseason sich da ordentlich einen Fight geben für die Starting-Position, weil das ist offener als jede andere Position. Das wird spannend sehen, weil ja, klassisch die Linebacker ja die wichtige Position in Pittsburgh in der Defense sind. Ist sowieso in der Defense, aber gerade in Pittsburgh ist es halt einfach mehr als nur ein Inside-Linebacker. Das ist so das Herz und alles. Ja, viel spannender wird es, glaube ich, finde ich, dieses Jahr vor allem die nächsten 4 Wochen auf der Quarterback-Position, wenn in der Preseason Landry Jones, Mason Rudolph, aber auch Josh Dobbs die Backup-Rolle so ein bisschen neu definieren, weil man ist ja da jetzt gerade gut aufgestellt. Ich denke, es wird auch schwierig für die Steelers werden, die nächsten 4 Wochen da den Second und Third String QB zu bestimmen. Ja, und vor allem zeigt sich da aus dem Fight raus auch jetzt in der Preseason, ob es die ganzen Talks und die ganzen Gespräche, Mason Rudolph wird der neue Band in Zukunft beerbt oder wird sein Nachfolger. Da gibt es immer noch Landry Jones, da gibt es aber auch Josh Dobbs, die man die letzten Jahre gedraftet hat. Und mehr als 3 QBs sollte man ja nicht im Roster haben. Das wird spannend anzuschauen.
Genau, wird auf jeden Fall spannend anzuschauen. Spannend anzuschauen, wenn auch einige andere Spiele. Unter anderem haben wir bei uns noch das Thema der Oakland Raiders, aber dazu mache ich einer kleinen Pause mehr und also bleibt dran hier bei der Selbstständigen Football Talk auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof, bei mir sind immer noch Clemens Maugt und Hans-Peter Gölz. Und wir gucken jetzt mal auf weitere Spiele der Preseason, die jetzt diese Nacht anstehen. Und das sind zum einen ein Spiel, Panthers Bills, wo man eigentlich denkt, okay, das ist vielleicht jetzt gar nicht so spannend, aber man darf nicht vergessen, bei den Bills spielt ein gewisser Kelvin Benjamin, der bis vor kurzem noch bei den Panthers gespielt hat, bis er letzte Saison getradet wurde zu den Bills. Und der hat diese Woche ja mal ein bisschen ein paar Worte in Richtung von Cam Newton losgelassen. Clemens, ich denke, das wird ihm nicht gefallen haben, was Cam Newton dort gehört hat.
Ja, dass Cam Newton eben ein schlechter Werfer ist. Er ist jetzt auch kein guter, aber es war trotzdem sehr harsch und er sollte sich da vielleicht in seiner Situation das Ganze mal überlegen. Bei diesen drei Experten, die er da in Buffalo hat, mit Josh Allen, der einen 4-Yard-Pass versucht hat, im Training anzuwerfen, den wahrscheinlich jeder Zuhörer besser gemacht hätte, egal ob er schon mal einen Football in der Hand hatte oder nicht. Dann dem gewissen Nathan J. Peterman, der in seinem ersten Start in einer Halbzeit 5 Interceptions geworfen hat. Und mit A.J. McCarron, der wohl drauf und dran sein soll, seinen Starting-Job zu verlieren, den der erstmal seiner war. Also das sagt auch genug über ihn bei der Konkurrenz. Das heißt, das ist sicherlich kein Upgrade zu Newton. Das heißt, was Kelvin Benjamin da will, ich weiß es nicht. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, nach der 15-1-Saison der Panthers, wo sie im Super Bowl verloren haben, in diesem Jahr hat sich ja Kelvin Benjamin im ersten Spiel das Kreuzband gerissen. Und dann dachten alle, ja, super Saison der Panthers, und dann kommt nächstes Jahr noch Kelvin Benjamin zurück. Und es wurde viel schlechter, er hat auch nicht geliefert. Also ich denke, Kelvin Benjamin ist nicht wirklich gut, sonst wäre er auch nicht getradet worden. Und er tut sich auch mit solchen Kommentaren keinen Gefallen. Er hat hier direkt eine deftige Antwort bekommen. Zwar nicht von Newton selbst, aber von Newtons besten Target, von Greg Olsen, dem Tight End, der auch gesagt hat, dass er nicht versteht, was Benjamin da will und was er damit bezwecken will und dass es auch einfach nicht wahr ist. Also Kelvin Benjamin scheint auch ein sehr schwieriger Spieler zu sein.
Ja, also wirkt es auch, hat auch gesagt, dass er bedauert, dass er von den Panthers gepickt wurde. Also scheint da bisschen böses Blut zwischen den Panthers und den Kelvin Benjamin zu sein, deswegen war auch der Trade dann im Endeffekt dann auch richtig, Hans-Peter. Trotzdem, man hat jetzt mit North Turner einen neuen Quarterback-Coach sich für Cam Newton geholt, weil man einfach möchte, dass Cam Newton mehr der Pocket-Passer wird, aber ich denke, sind wir mal ganz ehrlich, Cam Newton Pocket-Passer, das wird nicht passieren.
Nee, und das ist auch vielleicht, was es immer so schwierig macht, mit Cam Newton zusammenzuarbeiten, wenn Kelvin Benjamin auch so solche Sachen loslässt, weil er halt so eine polarisierende Persönlichkeit ist. Ich glaube, so jemanden musst du wirklich im Griff haben, da brauchst du halt auch gewisse Coaching-Erfahrung und vielleicht auch ein bisschen dominanteren Coach für ihn, der ihn da ein bisschen mehr on Focus setzt, weil ja ihm, glaube ich, doch schon viel zu Kopf gestiegen ist seit der Super Bowl-Saison. Aber Kelvin Benjamin, unabhängig davon, ja, der soll erstmal zeigen, dieses Jahr mit dem Quarterback-Set, das er jetzt hat, ob er wirklich was drauf hat, weil ob er auch was aus schlechten Pässen machen kann. Und ja, Cam Newton in der Pocket zu behalten, wird schwer werden. Ich glaube, wenn ihm irgendwas nicht passt, wenn er irgendwas nicht sieht und nicht diszipliniert genug gecoacht wird, springt er wieder raus und macht, was er will. Wird spannend. Aber eins, was er immer noch hat und er richtig geil kann, wo ich sagen muss, ich bin jetzt nicht Cam Newton Fan, aber sein Hardcount ist richtig gut. Also Offsides von der Defense und Encroachments, keiner kann es besser als Cam Newton. Richtig geil. Das muss man erstmal beherrschen. Seine Offense so zu disziplinieren, dass die keine Frust hat, aber die Defense so aus der Ruhe zu bringen und durch verschiedene Hardcounts zum Offside zu bewegen, das kann Cam Newton halt echt stark.
Ja, immerhin, das kann er gut laufen, kann er auch noch. Also von daher hat Cam Newton dann noch etwas, was seine Stärken sind, und deswegen auch immer noch legitimiert, dass er bei den Panthers als Starting QB überhaupt mit dabei sein kann. Clemens, du hast schon mal die Bills ein bisschen angesprochen. Position Battle Quarterback ist ein Riesenthema. Auch allgemein ist so das Team, man merkt, hat doch das Gefühl, irgendwie im Rebuild. Deswegen war die Saison letztes Jahr auch irgendwie überraschend, dass Sean McDermott da irgendwie so viele Siege rausgeholt, dass man die Playoffs erreicht hat. Gefühlt würde ich sagen, sind eigentlich schlechter geworden, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn die wieder in die Nähe von den Siege kommen. Also das ist für mich so ein Team, wo ich ganz ehrlich bin, das kann ich ganz, ganz schwer greifen.
Ja, ich denke, ich sehe sie da eher weit unten. Klar, super Coaching, die Defense war auch letztes Jahr richtig gut. Ob die nochmal so performen kann, weiß ich nicht. Also Tre'Davious ist weit bestimmt wieder, aber ob Micah Hyde und vor allem Jordan Poe ja wieder auf so einem All-Pro-Level spielen können. Beide. Das kann ich mir bald nicht vorstellen. Die Defense, klar, man hatte sich da jetzt noch Terrell Edmonds auch noch in der ersten Runde im Draft geholt. Jermaine, Hans-Peter, der Steelers-Fan, helf mir mal bitte kurz.
Du meinst Jermaine.
Jermaine Terrell war bei den Steelers, der Safety. Exakt. Jermaine Edmonds. Da sich noch verstärkt, das war sicherlich die Schwachstelle noch in der Defense, aber die Offense, die O-Line fällt auseinander, Richie Incognito ist weg, Cordy Glenn ist weg, Eric Wood ist weg, ah, das ist böse. Und ja, auch so kommen wir es dazu gekommen, Say Jones muss jetzt mal produzieren und man hat eben Tyrod Taylor verloren. Tyrod ist zwar jetzt keiner, der so tolle Nummern auflegt, aber der wirft fast keine Interception. Und er vermeidet Turnover und das ist einfach gut. Er wirft nicht für sonderlich viele Yards oder viele Touchdowns, aber er turnt den Ball nicht over und das ist wichtig. Und das wird dieses Jahr viel mehr in Buffalo geben. Allen ist eine Turnover-Machine, Peterman auch und McCarron hat zwar noch tatsächlich in den paar Spielen, die er machen musste, wo Dalton mal verletzt war, keine einzige Interception geworfen, aber er würde auch nicht die Antwort sein. Es würde vielleicht noch am ehesten in die Richtung Game Manager wie Tyrod gehen können. Aber ob natürlich ein immer älter werdender und unter Missbrauchsverdacht stehender Shady McCoy abliefern kann und dauerhaft spielen darf, ist die nächste Frage.
Genau, das ist die nächste Frage. Bold Prediction, die Buffalo Bills Quarterbacks werden die Quarterbacks sein, die diese Saison am meisten gesackt werden. Darauf könnt ihr mich festnageln, das sage ich jetzt hier und heute, dass die O-Line der Bills wirklich einfach ja löchrig wie ein Schweizer Käse sein wird die Saison über und damit werden die Bills eine schwierige Saison haben. Kommen wir zum zweiten Spiel. Die Indianapolis Colts empfangen die Seattle Seahawks und Hans-Peter, es wird endlich dazu kommen, dass Andrew Luck zurück aufs Feld kommen wird. Nach über 2 Jahren Verletzungspause wird er die ersten Bälle wieder werfen können in einem NFL-Spiel. Zwar erstmal nur Preseason, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich mega, dass er wieder zurück ist.
Ja, definitiv. Vor allem hat er ja wirklich was auch durchgemacht und diese Ungewissheit. Und ich denke, auch wie er an das Spiel rangeht, mit was für einem Fokus, mit was für einem Mindset, bleibt abzuwarten. Ich habe so ein bisschen meine Gedanken dazu, ob Preseason ihn jetzt gleich wieder in der Preseason in den Flow zu bringen, ganz gut ist. Teufel ist ein Eichhörnchen, irgendwo ein blöder Hit oder irgendwann nicht gut aufgepasst. Und er hat schon wieder irgendwo einen Hit zu stark abbekommen, schon in der Preseason. Das lässt mich nicht so ganz davon überzeugt sein, dass es gut ist, ihn jetzt schon direkt ins Feuer zu schicken.
Ja, müssen wir mal gucken. Gerade natürlich auch die O-Line ist natürlich so ein bisschen ein Problem. Clemens, jetzt hat man aber gerade so die innere O-Line doch durchaus verstärken können. Aber trotzdem, die Colts auch bleiben mit Andrew Luck ein Team im Rebuild. Man sieht das einfach offensiv. Wird viel geändert, viele neue Spiele. Gut, auch defensiv wurde auch alles ausgetauscht seit 2000, von den Spielern von 2014 ist fast keiner mehr dabei. Das spricht wirklich, dass die Colts wirklich den ganzen Kader auswechseln und dann hoffen, dass es entsprechend besser wird.
Ja, auf jeden Fall. Auch die Defense komplett umgestellt mit dem neuen Head Coach. Da auch das System gewechselt von 3-4 auf 4-3, was natürlich auch personell große Veränderungen bedeutet. Das ist ganz klar. Aber um nochmal ganz kurz auf etwas zurückzukommen, was Hans-Peter in Angst auf Andrew Luck gesagt hat. 2016, vor zwei Jahren, in der dritten Woche damals der Preseason, im selben Stadion wie dieses Spiel stattfindet, nämlich in Seattle, endete sozusagen oder gewissermaßen die Karriere eines gewissen Tony Romo in der Preseason. Auch ein verletzungsanfälliger Quarterback. Hoffentlich passiert Luck jetzt heute Nacht nicht dasselbe. Damals von Cliff Averill blöd getackelt worden, der ja auch mittlerweile verletzungsbedingt aufhören musste. Das nur nochmal als kleiner, ja sozusagen Fun-Fact, auch wenn es nicht lustig ist am Rande. Und die Colts, ja, ganz schwaches Roster eigentlich. Luck kann da sicherlich noch einiges rausholen. Es sind eigentlich die beiden Teams, die am meisten von ihrem Quarterback abhängen. Neben den Packers vielleicht noch, die da gegeneinander spielen. Die wirklich ohne ihren Quarterback komplett vor die Hunde gehen. Aber mit ihm zumindest die Seahawks und die Packers in der Nähe der Playoffs sind. Bei den Colts zweifle ich daran, ist eine starke Division und sie haben echt nichts, gar nichts, außer Andrew Luck.
Ja, sie haben viel Hoffnung, haben sie das mit Sicherheit. Ich glaube, daran wird es nicht mangeln bei den Indianapolis Colts. Hans-Peter, kommen wir jetzt zu den Seahawks. Ich hätte gerne deine Einschätzung, bevor ich dann noch Clemens dazu einmal befrage. Wir hatten sie ja schon vor zwei Wochen thematisiert bei unserer kleinen Vorschau zu den Training Camps. Wenn man es jetzt mal anguckt, die Seahawks, es gibt immer noch das Problem, dass Earl Thomas ja den Holdout macht. Es ist immer noch so die Frage, bleibt der nicht? Haben wir schon was Neues, beziehungsweise denkst du, dass da irgendwann eine Einigung in der Preseason kommen wird?
Ja, ist ganz schwierig. Ja, eigentlich es gibt da die zwei Seiten. Auf der einen, die Seahawks machen sowas normalerweise nicht. Bei Cam Chancellor haben sie es dann vor zwei Jahren doch gemacht. Der hat aber auch die ersten zwei Regular-Season-Spiele noch verpasst. Ging so lang. Der hatte da aber noch zwei Jahre Vertrag. Und problematischerweise lief das mit Chancellor nicht gut. Dessen Karriere ist vorbei. Das ist die Frage, ob sie es nochmal riskieren bei Earl Thomas, der jetzt auch ein paar kleinere Verletzungssorgen hatte. Und was noch gegen Earl Thomas spricht, ist der Fakt, dass Tedrick Thompson unglaublich gut trainieren soll. Und ich denke, man wird ihn jetzt vor allem heute sogar als Starting Free Safety testen, McDougald auf Strong Safety lassen. Und wenn der wirklich abliefert, dann werden die Seahawks versuchen, was zu bekommen, was aber problematisch ist. Sie wollen ja einen Erst- und Drittrunden-Pick. Und das bisher höchste Gebot meines Wissens war ein Drittrunden-Pick von den Cowboys. Wird schwierig. Also da ist absolut keine Bewegung drin. Und ich weiß nicht, wer dann am Ende nachgibt.
Ja, mal gucken, Trade Value von jemandem zu bekommen, von dem man weiß, der abwanderungswillig ist, ist mit Sicherheit nicht schwierig. So, Hans-Peter, jetzt darfst du aber auch deinen Senf zu den Seahawks zugeben, nachdem der Clemens gerade eiskalt einfach die Stimme weggenommen hat. Hast du noch was bei den Seahawks, wo du sagst, offensiv, da muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden?
Ja, zuerst mal, Clemens ist der Experte bei den Seahawks, mit der O-Line eigentlich auch noch dazu und mit dem Holdout, da soll man nichts weglassen. Nee, ich habe da eigentlich nicht viel dazu sagen, aber ja, die O-Line definitiv, ich denke, da hat man aber auch letztes Jahr gesehen, wie fatal es ist, wenn man sich nicht gut aufstellt. Bleibt abzuwarten, ob es sich dieses Jahr so viel verbessert, aber Russell Wilson, ja, ist da auch der Quarterback-Faktor, vom Quarterback hängt's ab, auch in Seattle. Sonst möchte ich mich zu den Seahawks nicht so äußern.
Okay, gut, dann gehen wir jetzt in die nächste kleine Pause rein und kommen dann gleich wieder und gucken dann weitere Spiele in der Preseason und machen auch eine kleine Preview noch auf Fan-Football. Wir haben noch so ein paar Themen bei euch, die wir euch in die Hand geben möchten. Also bleibt dran, hier bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportradio.de. Wie angekündigt, gucken wir jetzt noch auf ein paar weitere Spiele in der Preseason, haben uns noch zwei rausgepickt, die wir besprechen wollen. Das erste Spiel, das wir noch auf der Liste haben, ist Los Angeles Chargers gegen die Arizona Cardinals. Und ja, wenn wir zu den Chargers gucken, Hans-Peter, sind ja eine Mannschaft, die in den letzten Jahren verdammt viel Verletzungspech gehabt hat Und man hat schon wieder zwei Spieler verletzt. Hunter Henry wird die Saison ausfallen und auch Jason Verrett, der DB. Also zwei schwere Verluste schon für die Los Angeles Chargers. Und da hört sich wirklich die Frage, ja, wie viel mehr Pech kann man eigentlich noch haben?
Ach, am Ende der Saison gibt's immer noch die Browns, die hinter einem stehen. Also von daher, ja, die Chargers sind ja immer eigentlich schon, ja, man denkt, sie sind gut aufgestellt vor der Saison. Dann kommen Schicksalsschläge dazu vor der Preseason oder in der Preseason. Und dann wird's halt doch wieder nur so eine solide Saison, sage ich mal. Und ich denke, es wird dieses Jahr auch nicht anders sein. Vor allem halt auch eben mit der Verletzung von Hunter Henry, glaube ich. Das ist schon, ja, da verlierst du halt wirklich eine beständige, die beständigste Position in der Offense.
Ja, damit wird ihn auf jeden Fall ein wichtiger Teil fehlen, zumal auch Antonio Gates seine Saison oder seine Karriere eigentlich schon beendet hat. Muss man mal gucken, wer der jetzt als Ersatz geholt wird, ob man wirklich noch Antonio Gates nochmal für ein Jahr halten kann. Aber ich muss ganz ehrlich dir widersprechen, Hans-Peter, für mich sind die Chargers, wenn jetzt nicht noch viel mehr Verletzungen dazukommen, eine Mannschaft, die auf jeden Fall in die Playoffs kommen kann und dort ja nach vorne stoßen können und vielleicht eine Überraschung sein können, weil das Team wirklich sehr, sehr ausgeglichen ist, wie ich finde. Clemens, du darfst jetzt gerne dagegen argumentieren, dass sie es nicht schaffen werden, aber ich halte die Chargers wirklich für schon einer der Kandidaten auf den Super Bowl auf der AFC-Seite.
Auf jeden Fall. Klar, die AFC South, da sehe ich drei Teams, die Wundertüten sind, dann die Steelers, ja, eher so auf drei in der AFC. Klar, die Patriots auf eins und auf zwei sehe ich dann schon die Chargers irgendwo in der AFC. Also ich halte sehr viel von ihnen, aber ist die Frage, kann Keenan Allen etwa ein zweites verletzungsfreies Jahr in Folge schaffen? Rivers ist auch nicht mehr der Jüngste. Wie läuft's da jetzt? Er war bisher noch der Beste in letzter Zeit von den drei Quarterbacks von 2004. Also mal sehen. Ich kann mir das schon vorstellen, aber bei den Verletzungssorgen, und das ist für mich langsam kein Zufall mehr, die Ravens und die Chargers sind die Meister der Preseason-Verletzungen. Es ist für mich, irgendwie wird da was falsch gemacht, wenn es ständig passiert und so zahlreich. Also wird man sehen, viel darf da auf keinen Fall mehr passieren. Natürlich, ich freue mich mega auf Derwin James, der Safety von Florida State, einer meiner absoluten Lieblingsspieler letztes Jahr im College gewesen. Da freue ich mich richtig drauf und ja, mal gucken, ob er vielleicht schon die erste Interception in der Preseason gegen die Arizona Cardinals machen kann. Ich meine, da wird es gleich vier Quarterbacks geben, die versuchen werden, keine zu werfen. Alle vier Quarterbacks im Roster sollen starten, nämlich natürlich der Erstrundenpick Josh Rosen, der designierte Starter Sam Bradford, dann Mike Glennon, der jetzt von Chicago kam, und Chad Kenoff, undrafted Rookie von Princeton. Hat dort seinen 5 Jahre gewesen, also hat vermutlich dort auch irgendein Degree. Intelligenter Mann. Und er wird der nächste Real Deal. Ich habe mir jetzt mal seine Highlights auf YouTube angeschaut und der nächste Videovorschlag ist Tom Brady at Michigan, the Comeback Kid. Also, vielleicht wird Chad Kenoff, den jetzt noch keiner kennt, der nächste Tom Brady, weil verletzungsanfällig sind zumindest Rosen und Bradford schon und Glennon kann nichts. Vielleicht startet er dieses Jahr mit der Real Deal. Wenn es so ist, ihr habt ihn bei Interception kennengelernt.
Genau, ihr habt es hier zuerst gehört, Chatroff, der Real Deal. Von den Helmen her würde er eigentlich mehr zu den Bengals passen, das müssen wir ganz ehrlich zugeben. Also die Uniform mit Rot und Orange, also Schwarz und Orange sieht wirklich sehr gut aus. Auch die Tigerhelme würden ihm perfekt stehen. Er ist jetzt aber, wie gesagt, bei den Arizona Cardinals. Hans-Peter, so, du hättest das ja gerne schon vorweggenommen, was Clemens hat jetzt schon gemacht. Trotzdem, die Cardinals, wir haben es schon gesagt, ein Team ist sehr alt, sehr verletzungsanfällig. Und jetzt mit Chad Kenoff, dem nächsten Real Deal. Also eigentlich muss man jetzt so, dass man das Team verjüngt, damit Chad Kenoff in den Playoffs zieht.
Ja, ich habe es schon eigentlich so ein bisschen in der Saisonvorschau gesagt. Eigentlich würde ich sie nicht abschreiben, die Cardinals. Bold Prediction. Um einfach mal eine reinzuwerfen, Chad Kenoff. Also ja, hoffen wir nicht, dass er zum Einsatz kommt. Ich weiß jetzt nicht so, was ich von ihm halten soll, was ich bisher gesehen habe. Aber er kann wegstecken in seinen College-Highlights, die wir als YouTube-Link zur Sendung, denke ich, mit dazu liefern können, Sebastian, oder?
Auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Das ist mein Lieblingsspieler diese Saison.
Knopf Throws, das zweite Play, glaube ich, in den Highlights ist so nach 20, 30 Sekunden. Da muss er schon so einen richtigen Hit wegstecken und ja, wer sowas wegsteckt und danach weiter spielt, und er hat weiter gespielt, macht Spaß zu sehen. Also Quarterbacks heutzutage müssen ja nicht mehr so viel aushalten können. Die noch was aushalten und auch in der Generation, die jetzt kommt, spielen, ist doch geil anzusehen, wenn noch so ein richtiger Hit nachsetzt, der Shepard. Ansonsten, ja, die Cardinals, ja, muss man beobachten, aber ich würde sie nicht so abschreiben, aber ich glaube, da widerspreche ich euch jetzt auch zu den Chargers. Ich sehe bei den Chargers nicht die Playoffs, dafür bei den Cardinals zumindest einen guten Spot. Von daher machen wir hier einfach mal eine Bold Prediction, dass ich die Cardinals mal nicht so abschreiben würde dieses Jahr.
Okay, gut, da sind wir sehr gespannt drauf. Übrigens zu Chad Kenoff noch ein Wort. Er hat den Passing-Record seiner Hochschule gebrochen in Princeton. Also von daher ist jetzt der Passing-Yards-Leader in Princeton. Also von daher merkt euch den Mann. Wir werden da noch mit Sicherheit was zu posten auf Twitter und auf Facebook, damit ihr euch auch den Eindruck von dem Mann machen könnt, der ja diese Saison ein paar Spiele bei den Arizona Cardinals sehen wird. Also das ist wirklich der Mann, auf den man Auge werfen muss. Kommen wir zum nächsten Spiel, Clemens. Das Spiel zwischen den Detroit Lions und den Oakland Raiders. Und wir hatten schon angesprochen, die Raiders, ein Team, wo ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, was ich erwarten soll. John Gruden war seit 10 Jahren kein Head Coach mehr, hat wohl laut Aussagen noch kein einziges Wort mit seinem besten Defensivspieler ausgetauscht. Da stellt sich bei mir einfach die Frage, was ist der Plan von John Gruden? Ich verstehe es nicht.
Er braucht ja auch keine Videoanalyse oder so. Er denkt, der Football ist noch wie in den 90ern und funktioniert. Und deswegen werden die Raiders mörderisch versagen, denke ich. Ganz einfach. Was soll da funktionieren? Man hat es da schon bei Gruden gesehen. Das lief gut. Dann kam dieses ominöse, ja, er hat den Super Bowl gewonnen mit den Buccaneers, dann war er vor Raiders Coach schon. Und dann hat es irgendwann nicht mehr geklappt. Dann war er weg vom Fenster. Und schon damals war der Football praktisch zu modern. Und jetzt nochmal 10 Jahre weiter, wo es gerade durch Technik viel Entwicklung gab im Football. Jetzt soll das funktionieren. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das irgendwie funktionieren soll. Vielleicht kann Derek Carr und so mal ganz gut aussehen, aber ich denke, das werden ganz harte Zeiten in Oakland. Also die sehe ich hinter den Browns noch in der AFC. Eigentlich vielleicht sogar ganz hinten.
Ja, also im Moment bin ich da auch bei dir, weil dieses Team ist wirklich voll von ja älteren Spielern. Das soll jetzt gar nicht despektierlich gemeint sein, weil auch es ist im Endeffekt, gibt gute oder schlechte Spieler, schon klar. Aber da fehlt wirklich so der junge Elan, der Esprit, so wirklich, das sind so Spieler, die schon seit 15 Jahren in der NFL sind und auch nicht mehr so performt haben in letzter Zeit. Hans-Peter, du darfst uns jetzt Hoffnung machen aus Sicht der Raiders. Warum werden die Raiders dieses Jahr uns alle überraschen?
Ich muss euch ein fettes Veto geben. Ich war, also, ja, John Gruden ist ein umstrittener Charakter. John Gruden hatte vor der aktuellen Ära des American Football, der aktuellen NFL, seine Zeit. Aber er hat ja noch gar nicht gezeigt, was er jetzt umsetzen kann. Außer, und da muss ich sagen, habt ihr mal Grudens QB-Camp angeguckt über die Jahre? Sendung?
Ja, ich nicht.
Ja, dann guckt euch die mal an nach der Sendung. Grudens QB Camp vermittelt euch einen Eindruck, wie er, da sitzt er mit aktuellen NFL-Quarterbacks zusammen und schaut sich einfach deren Plays, Schemes, Offense-Schemes, diskutiert er über Football. Und das ist auf so einem hohen Level vom Mindset, also von der Football-Logik, das ist so eine andere eigene Welt. Also ich bin da nicht bei euch, definitiv nicht. Zumal Derek Carr so jemanden wie John Gruden, der klar Offense-versiert und Quarterback-versiert ist, braucht, weil Derek Carr oftmals sehr, sehr verloren aussah, in dem wie er auftritt. Und ich glaube, Gruden, der schärft ihn, weil er halt diesen Oldschool-Charakter mitbringt, also so diesen Drive. Und ich denke, dass wir von Carr einiges mehr sehen werden dieses Jahr. Und er hat mit Chavis Bryant, also,
ja. Der nicht mal First Team Offense im Training ist.
Ja, aber Entwicklung, also lass ihm mal Zeit. Ja, Matthäus Bryant hat auch seine schwierige Phase hinter sich, aber trotzdem glaube ich, dass da insgesamt in der Offense einiges geht. Und die Defense wird abzuwarten sein, was da kommt. Khalil Mack Holdout und hat noch nicht ein Wort mit ihm gesprochen. Da ja, mag vielleicht auch der Charakter von Gruden dabei sein. Also sie sagt hier, Spieler, die sich nicht um Football scheren, sondern um ihr Geld, brauche ich nicht, keine Ahnung. Aber ja, da denke ich, sehr footballversiert. Und schaut euch wirklich mal Gruden's QB-Camp an. Echt spannend, also viel Football, Theorie, viel Videoanalyse, die er da mit den QBs macht, Dinge bespricht, wie sie so Philosophien haben sehen. Also jede Folge wirklich die Zeit wert. Auf YouTube zu sehen. Setzen wir auch einen Link drunter, Sebastian, oder?
Ja, kann ich gerne mal machen. Dass wir unsere Hörer natürlich auch mal reingucken, was du damit meinst, warum du jetzt Hoffnung machst als für die Raiders, dass sie dort entsprechend ja nicht so schlecht sind, wie Clemens und ich sie machen. Also sind wir darauf mal sehr gespannt. So ein weiteres Fragezeichen auch, Clemens, noch zum Abschluss, die Detroit Lions. Matt Patricia ist als neuer Head Coach dort, kam ja von den Patriots, wo er DC jahrelang war. Und das ist jetzt so ein bisschen auch, glaube ich, die große Frage. Es gab so ein bisschen Probleme um ihn herum. Es gab so einen ehemaligen Case oder einen Fall, der schon über 10, 15 Jahre alt ist, wo noch was aufgebraucht wurde. Und es ist irgendwie so ein bisschen diese, ja, es dämmert noch so ein bisschen im Untergrund. Man weiß nicht so genau, was man jetzt von den Lions erwarten soll. Das Gute ist schon mal, Ezekiel Ansah ist back.
Ja, auf jeden Fall. Und ich erwarte auch viel von Detroit. Also positiver Rekord, schlechtestenfalls 8-8. Aber ob man in der harten Division da durchkommt, das weiß ich nicht.
Ja, also das wird mit Sicherheit schwierig. Zumal, wenn Aaron Rodgers gesund ist, fit bleibt, dann natürlich noch ein starkes Loaded-Team aus Minnesota und auch die Bears werden sehr gehypt, sollen den nächsten Schritten machen. Also von daher wird das mit Sicherheit sehr schwierig. Wir werden das auf jeden Fall beobachten, die Spiele. Wenn ihr uns morgen früh hört, wisst ihr schon mehr, zumindest bei einem Teil der Spiele. Deswegen machen wir jetzt hier die nächste Pause und kommen dann gleich zu und gucken uns mal um das Thema Fantasy Football, weil die Saison ist ja nahe. Wir spielen alle Fantasy Football, beziehungsweise einer nicht mehr. Aber dazu gleich mehr hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und nachdem wir uns mit den Spielen in der NFL beschäftigt haben, kommen wir zu einem Thema, was in Deutschland immer größer wird und auch gefühlt in jedem Podcast zu sprechen kommt, dem Thema Fantasy Football. Ihr habt es mit Sicherheit schon mal ausprobiert oder wollt es gerne mal ausprobieren. Es ist eine so ein bisschen so eine Art Communio für Fußball vielleicht, so kann man es beschreiben, also dass man sich einfach sein Team zusammensuchen kann im klassischen Draft-System. Da haben wir uns mal ein Stück entschlossen, dass wir einfach mal vor der Saison mal so ein paar Do's and Don'ts einfach aufführen. Und bevor wir natürlich darauf kommen, möchte ich einmal noch hier offiziell verkünden, dass unser lieber Hans-Peter sich dazu entschlossen hat, vor der Saison seine Karriere zu beenden. Nach vielen Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit, in über 11 Jahren hat er viele Ligen gewinnen können, aber hat sich jetzt dazu entschlossen, nachdem er Vater geworden ist, er möchte seine Karriere beenden, möchte seine Zeit mehr den Kindern zu widmen, als sich mit Fantasy Football rumzuschlagen und darüber zu überlegen, wen hole ich mir, wen schmeiße ich raus, wen stelle ich auf. Also von daher ein sehr guter Familienvater, wie ich mir sagen möchte. Aber Hans-Peter, du kannst ja trotzdem aus den vielen Jahren erzählen, was sind so Do's und Don'ts, die man in der Liga nicht machen sollte.
Ja, da kann ich, glaube ich, echt nicht viele Geschichten dazu erzählen. Aber ja, wir hatten es ja auch vor der Sendung, vor der Aufnahme schon immer mal wieder über Fantasy Football. Gehört es dazu, gehört es nicht dazu? Es ist schon geil. Vor allem, weil man halt einfach auch sich noch viel tiefer mit dem, was die einzelnen Spieler, was die einzelnen Teams machen, auseinandersetzt. Es ist ja nicht nur irgendwie hier, ich spiele in meiner Liga mein Fantasy Football Team, das ich draft, sondern das ist einfach noch mehr sich mit den Leistungen auch auseinandersetzen, was die Spieler jede Woche bringen. Und ich finde so, gerade wenn man auch eine Saison im Fantasy vorbereitet, ganz wichtig vom Draft, dass man nicht einfach sagt, so, ich gehe jetzt da rein und guck, was verfügbar ist, sondern dass man sich schon ein Prio setzt, in welcher Runde draft ich was, Ganz wichtig da auch, dass man eine Tiefe hat, weil 100% die Spieler, die man sich vornimmt, in der ersten Runde zu draften, in der ersten Runde gleich weg sind, bevor man dran ist. Außer man hat das Glück, als Erster dran zu kommen. Aber ganz wichtig ist, not to do ist, in der ersten Runde einen Quarterback zu draften, weil die gibt's die Sander mehr, da machen 32 QBs bestimmt alle ihre Punkte und die sind immer sicher. Auf jeden Fall in der ersten Runde kein Quarterback. In den ersten 5 Runden sogar nicht.
Genau, da bin ich komplett bei. Da sollte man sich auf andere Positionen beziehen. Clemens, Running Back, Wide Receiver. Gerade diese beiden Positionen sind Position, die man sich mit den ersten 5 Runden mit beschäftigen sollte, vielleicht auch schon Tight End, wobei das auch schon relativ früh wäre, dann nur wenn ein Gronk oder vielleicht ein Greg Olsen verfügbar wäre. Trotzdem, so gefühlt würde ich sagen, dass dieses Jahr so ein bisschen die Wide Receiver Klasse vielleicht ein bisschen dünner ist als Running Back. Würdest du eher Wide Receiver dann nehmen oder Running Back?
Ja, also wenn ich jetzt den ersten Pick in einer Liga hätte, würde ich Antonio Brown nehmen, weil ich keinem Running Back so zu 100% richtig traue. Am ehesten noch Ezekiel Elliott, aber Running Back ist halt auch verletzungsanfällig. Die Position, wo man sich am leichtesten verletzen kann, sagen wir es mal so. Todd Gurley hat jetzt einen fetten Vertrag unterschrieben, da gab es schon genug, wo die Produktion dann einfach abgefallen ist. Weiß man nie. Kann natürlich auch passieren. Fournette war zwar furchtbar unproduktiv, hat zwar trotzdem viel Yards und viele Touchdowns gehabt und das ist wichtig, Produktivität ist echt egal, ob du jetzt die 100 Yards und 2 Touchdowns von 3 Carries hast oder von 30, interessiert im Fantasy-Football keinen. Also da bin ich mir nicht so überzeugt. David Johnson kommt von der Verletzung zurück, weiß ich auch nicht so. Ja, also ist schwierig. Barclay ist noch ein Rookie. Also klar, es gibt da viele Optionen. Da gibt es halt ja ein paar Stars und dann ja, es gibt einige Teams, da ist komplett unklar, wer startet. In Green Bay, keine Ahnung, was da passiert. Da gibt es 3 Leute. In Seattle ist es weit offen und auch noch in Washington zum Beispiel genug. Also wenn man da eine Chance bekommt, vielleicht zuschlagen, wenn nicht gerade vielleicht unbedingt ein Antonio Brown da ist. Bei Receiver hat man doch viele Leute, auf die man bauen kann. Und wirklich, man sollte die ersten Runden erstmal nur Wide Receiver und Quarterback gehen. Tight End früh lohnt auch nicht, weil ja, Gronk muss man leider immer mit einer Verletzung rechnen. Olsen wird älter und ja, Kelsey vielleicht noch am ehesten, aber den würde ich jetzt auch nicht vor Runde 4, 5 holen. Genauso mit den Quarterbacks alles angesprochen.
Genau, wir haben es angesprochen. Da geht es wirklich darum, dass man versucht, ja, sich möglichst früh Depth auf Wide Receiver und auf Running Back zu holen und sich dann mit den anderen Positionen beschäftigt. Hans-Peter, haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, Quarterbacks, Tight Ends sollte man nicht vor der 5. Runde ziehen, beziehungsweise vielleicht sogar noch ein bisschen länger warten, je nachdem, wer dann schon entsprechend vom Board geht. Natürlich gibt es auch verschiedene Unterscheidungen natürlich in den Ligen, ne? Mit einer klassischen Defense, mit Individual Playern, aber wenn man vom Standardformat ausgehen würde, wer wäre für sich so die erste Runde, wo du anfangen würdest, einen Tight End zu treffen, wenn du jetzt mal nicht die Top Tight Ends wie einen Gronk oder einen Kelce nimmst?
Ja, dadurch, dass die Top-Titans meistens immer schon in den ersten 2-3 Runden, sage ich mal, genommen werden, weil man da einfach einen Punktegarant hat. Ich zum Beispiel habe vor Runde 10 nicht über Titan nachgedacht, weil die machen unterm Schnitt, ein Titan ist ein Low-Scorer, außer du hast die Top 3-4 Titans. Also ein Low-Scorer, wenn man so das gesamte Team betrachtet, heißt so, ja, Richtung Runde 10 mal einen nehmen, einen soliden am besten und wenn es bei Tight Ends nicht passt, über die Saison im Fantasy kann man die eigentlich immer wieder, oder man sieht mal, dass wirklich ein anderer 2-3 Spiele beständig war und ist mit seinem nicht zufrieden und der ist Free Agent und zu haben und man hat eigentlich eine gute Waiver Position, wo man weiß, ja gut, den hat jetzt nicht jeder auf dem Schirm, dann ruhig auch mal dahin gehen, dass man seinen Tight End wechselt. Ich sehe Tight End immer so als die, wenn man nicht zufrieden ist und keinen guten Tight End hat, also so einen durchschnittlichen Tight End, der so mal alle 2-3 Spiele seinen Touchdown hat, wenn man das macht, dann ist Tight End eigentlich die Position, wo man am meisten droppen kann und neue Tight Ends picken kann, also neue Spieler picken kann.
Genau, wie gesagt, wenn man die Top-Leute hat, dann hat man kein Problem dort, aber ansonsten kann man immer wieder von Woche zu Woche mal gucken, wie man zufrieden ist mit dem Outcome seiner Spieler und natürlich auch, was ein mögliches nächstes Matchup des Spielers ist, gegen wen muss er ran, wie haben die Mannschaften dort entsprechend Punkte zugelassen. Clemens, da gibt es ja noch zwei weitere Positionen in einem klassischen Format mit dem Kicker und der Defense, auch zwei Positionen, die man eigentlich eher erst am Ende des Drafts sich mit beschäftigen sollte.
Ja, am Ende des Drafts lohnt für mich gar nicht. Diese beiden müssen entweder in den mittleren Runden eine absolut sichere Nummer wie Justin Tucker, eigentlich bei den Kickern nur Justin Tucker, oder halt wirklich so eine Elite-Defense wie die Eagles oder die Jaguars. Und sonst ist zumindest als nicht ganz so erfahrener Spieler meine Erfahrung, wie ich es bisher gemacht habe, was gut funktioniert habe, gerade bei den Defenses nach Matchup gehen. Da findet man schon meistens eine, die ein gutes Matchup hat, die dann gegen eine Offense spielt, wo man weiß, die liefert wenig Punkte, kriegt man darüber schon mal viele Punkte. Und Turnover sind immer mal drin. Also das ist so, wie ich das zumindest gehandhabt habe.
Ja, genau. Natürlich, wie gesagt, hängt natürlich davon ab, wie viele Leute man ist. Wenn man jetzt, weiß ich, 20 Leute in der Liga hat, dann ist natürlich dann schon entsprechend schwierig, dann noch eine gute Defense zu finden, die dann auch gute Leistung dann zeigen kann in dem Matchup. Aber ansonsten, denke ich, haben wir schon mal ein bisschen so auch ein bisschen reingekommen. Wir wollen natürlich auch auf uns hinweisen. Wir werden in den nächsten Tagen auch eine eigene Fantasy-Liga eröffnen. Clemens, da hast du gesagt, da wollte ich jetzt so ein bisschen drin kümmern, dass wir dann auch euch die Möglichkeit geben, gegen uns im Fantasy-Football anzutreten. Hans-Peter, wie gesagt, ist in Rente. Ich würde nicht antreten, aber mit Sicherheit gegen Clemens, gegen Patrick oder auch Florian, mich. Werdet ihr mit Sicherheit gerne kämpfen wollen und dann mal gucken, wer am Ende das glückliche Händchen hat, Clemens.
Ja, auf jeden Fall. Da werden wir euch bald Näheres bekannt geben. Da werden wir auf einer bekannten Plattform unserer Wahl, das ist jetzt noch nicht ganz finalisiert wo, aber da werdet ihr rechtzeitig über alle Social Media Kanäle Bescheid bekommen, eine Liga starten. Ich würde jetzt erstmal im Voraus auf 16 Spieler planen. Das ist, denke ich, für mich eigentlich fast die Höchstzahl, weil mehr in einer Liga, dann lohnt sich's fast nicht mehr, meiner Meinung nach. Wir werden dann sehen, wie groß euer Interesse ist, wird natürlich auch bei großem Interesse gerne noch eine zweite Liga aufmachen. Das wird sich dann alles zeigen. Und dann hoffen wir einfach, dass der Beste gewinnt. Wir werden die Liga erstmal starten, euch dann das Interesse abwarten, dann einen Draft-Termin bekannt geben, natürlich vor der Regular Season, also vermutlich in der Woche vor dem 7. beziehungsweise 6. September, wo es dann losgeht mit der NFL. Davor wird es natürlich stattfinden und dann hoffe ich mal, dass wir da miteinander ein bisschen Spaß haben werden.
Genau, vielleicht können wir auch den anderen Kollegen von meinem Sportradio mit dazu begeistern, gerade die Kollegen Andreas Thies und auch Tobi, die sind ja schon mit dabei, die werden noch, ich spiele auch immer wieder Fantasy Football und reden in der MSL, in der EG immer wieder drüber, also von daher können wir vielleicht die beiden auch begeistern. Natürlich, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns natürlich entsprechend auch stellen über die bekannten Plattformen wie Twitter, aber auch die Facebook-Seite, die jetzt noch vor meinem Urlaub hochkommen wird. Das ist versprochen, die wird in den nächsten 1-2 Tagen online gehen. Da könnt ihr uns Fragen stellen, natürlich liken, teilt sie, erzählt euren Freunden davon. Wir wollen aber, bevor wir jetzt im Podcast beenden, noch von einer weiteren Aktion berichten, die wir noch machen wollen. Und zwar ist das sogenannte Fish Bowl. Denkt, was heißt das? Geht es hier um Fische? Nein, das hat mit Fischen überhaupt gar nichts zu tun. Und zwar gibt es Scott Fish. Der ist jemand, der sich um Fantasy Football auch kümmert und der den Fantasy Cares im Endeffekt ins Leben gerufen hat. Also, dass er sagt, wir spielen um Geld und das Geld spenden wir einem guten Zweck. Und da gibt's von der Seite der Fantasy Dominators, die haben uns angeschrieben, ob wir nicht mitmachen wollen im europäischen Fish Bowl. Da haben wir gesagt, wieso nicht? Können wir gerne mitmachen, wenn dort am Ende 25 Euro für wir spenden. Für einen guten Zweck, guckt auch gerne mal rein. Vielleicht ist auch was für eure Liga, wo ihr sagt, hey, wieso machen wir eigentlich nicht noch was für einen guten Zweck in dem Fall? Also von daher auf jeden Fall mal hingucken. Fantasy Cares oder auch Scott Fish, den könnt ihr auf Twitter mit Sicherheit finden oder auch übers Internet. Aber bevor wir jetzt in die Pause gehen oder zum Ende kommen, Hans-Peter, du hast noch was zum Fantasy Football.
Ja, ich habe noch was, bevor wir jetzt hier rausgehen und auch zum Fantasy Football abschließen wollen, denkt da einfach auch nochmal an die allerwichtigste Sache bei euren Drafts, gerade in den ersten Runden, wenn man sich so rein findet und reintaucht, schaut auf die Bye Weeks. Draftet Spieler mit unterschiedlichen Bye-Weeks, auch wenn es manchmal nicht der optimale Spieler in dem Moment ist, den man da draften kann, aber schaut, dass unterschiedliche Bye-Weeks bei den einzelnen Positions, gerade Wide Receiver, Running Back ist, weil das kann euch nichts mehr kosten, als in eine Bye-Week Spieler zu verabschieden und keinen guten Backup zu haben. das kostet mehr Punkte auf die Saison gesehen und kann ganz schön zermürbend sein. Man muss dann gucken, was noch so verfügbar ist und ärgert sich, dass man nicht beim Draft auf die Bye-Weeks der einzelnen Spieler geschaut hat, dass die sich nicht überschneiden. Das ist echt wichtig, hat mich schon mal so die eine oder andere Saison gekostet.
Genau, ein ganz wichtiges Thema, das Thema der Bye-Weeks, aber auch genau dazu könnt ihr uns auch entsprechend dann weitere Fragen stellen. Das war es an der Stelle nochmal, danke für den Tipp, Hans-Peter, dass ihr damit auch, ja, wenn jetzt die Drafts anstehen in den nächsten Wochen, da sind ja viele Drafts, die jetzt anstehen werden, in meinen Ligen gibt es auch nach und nach viel, da muss man das gut managen, wann man welchen Draft zu welchem Zeitpunkt machen kann, also von daher habt viel Spaß mit Fantasy Football, bleibt uns natürlich treu, verfolgt uns auf Facebook, auf Twitter, hört unsere Podcast, liked sie, gibt uns eine Bewertung auf iTunes, sorgt dafür, dass wir noch bekannter werden, dass wir auch Feedback von euch bekommen. Wir würden natürlich gerne eure Meinung zu unserem Podcast hören. Was können wir besser machen? Was machen wir schon gut? Also von daher, tretet mit uns in Kontakt über Interception FT bei Twitter oder auch Interception der Football Talk, wie dann auf Facebook die Seite heißen wird. Aber das werden wir auch auf Twitter dann noch entsprechend teilen. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß bei den Preseason Games. Ihr werdet dann morgen früh, wenn wir diesen Podcast teilen, schon wissen, wie die Spiele ausgegangen werden. Und da könnt ihr natürlich unsere Einschätzung bewerten und dann auch natürlich entsprechend uns Feedback geben. Haben wir recht gehabt oder haben wir nicht recht gehabt? Und behaltet auf jeden Fall Chatkin auf den Augen. Das ist mein Lieblingsspieler. Vielleicht werde ich noch in einer Fantasy-Liga zum Ende hin nochmal nehmen, mal gucken. Aber wir werden auf jeden Fall den Spieler und auch die anderen Spieler in der NFL genau im Auge behalten. Hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.